Sternzeit 26795,2. 18. Oktober 2349.
Wann hat denn Flenrol jemals aufgegeben, etwas zu suchen?
Fragte Captain Akar grinsend.
Er ist der anal fixierteste Bullianer, dem ich jemals begegnet bin. Vielleicht ist er deswegen so ein hervorragender erster Offizier.
Tufok strich sich mit seiner Hand Schweiß von der Stirn. »Ich bin der Überzeugung, dass nicht mal er in der Lage sein wird, uns hier zu finden, Captain. Unsere Kommunikatoren werden durch den hier vorhandenen Geomagnetismus blockiert. Zudem ist dieses System übersät mit 436 anderen Satellitenplaneten, von denen jeder einen ausreichend metallischen Kern besitzt, um magnetische Felder zu erzeugen. Diese sind wiederum ebenfalls in der Lage, die Sensoren der Wyoming durcheinander zu bringen.« Die Logik schreibt vor, dass wir in der Zeit die Commander Flenrol dazu benötigt, uns zu finden, bereits vor Hitze oder Hunger und Durst umgekommen sein werden.
Ich liebe es, wie Sie es immer wieder schaffen, in jeder Krisensituation die heitere Seite zu finden, Tufok, sagte Akar und grinste erneut. Darum sind Sie die bestmögliche Gesellschaft, wenn man auf einem neltedianischen Planetoiden verbrennt.
Es war nun 7 Tage her, seit sie zum letzten Mal in ihrem Shuttle Aurakium gewesen waren. Das kleine Gefährt war zu Akars Lieblingsschiff geworden, seit das Sternenflottenkommando ihn vom ersten Offizier und vorübergehenden Captain zum ständigen Kommandanten der USS Wyoming befördert hatte, nachdem der kommandierende Offizier, der unberechenbare Captain Karl Brodnax, zu Tode gekommen war. Akar und Tufok waren auf diesem lediglich als routinemäßige Forschungsmission gedachten Ausflug in das neltedianische System, als eine unerwartete und ungewöhnlich intensive Sonneneruption die Schilde, den Antrieb und die Leitsysteme der Aurakium geröstet und ihr einen Großteil ihrer Energie genommen hatte. Nachdem sie mit dem verglühenden Shuttle in den einigermaßen geschützten Bereich des starken Magnetfeldes eines der Planetoiden geflogen waren, hatte Tufok gerade noch genügend Energie in den Transporter leiten können, um sie aus dem Shuttle zu beamen, bevor es abstürzte. Was dann eine Tagesreise durch die unwirtliche Einöde einer unbekannten Welt hätte werden sollen, entpuppte sich als qualvolle, 4 Tage anhaltende Kletterei über die Schluchten und Erdspalten des ausgedörrten Planetoiden. Obwohl die vertrocknete, unbarmherzige Umgebung technisch gesehen M-Klasse war, was Tufok erstaunlich gefunden hatte, wenn man die verhältnismäßig geringe Größe des Planetoiden bedachte, wurde die Pflanzenwelt hier offensichtlich durch Quellen tief unter der Erde am Leben erhalten. Den bambusähnlichen Bäumen war es irgendwie gelungen, genügend Sauerstoff und Stickstoff beizusteuern, damit man die trockene Atmosphäre einigermaßen einatmen konnte, unterstützten aber augenscheinlich keine große Tierwelt. Und sie lieferten nur wenig kostbaren Schutz gegen die grausame, gnadenlose Sonne des Systems. Noch schlimmer, durch den harten, felsigen Boden war das wenige unterirdisch strömende Wasser, von dem die Bäume zehrten, quasi unerreichbar, besonders da der Geomagnetismus des Planetoiden offenbar ihren einzigen Handphaser gegrillt hatte. Als sie endlich das Wrack des Shuttles erreicht hatten, waren beide Männer dehydriert, sonnenverbrannt, und standen kurz davor zu halluzinieren. Akar war erstaunt und dankbar, als er entdeckte, dass der hintere Bereich des Shuttles einigermaßen unbeschädigt geblieben war und sie sich so mit ein wenig Notfallausrüstung eindecken konnten, mit 2 schützenden Zelten und einer kleinen Menge Wasser und Nahrung. Trotz seines offenkundigen Hungers hatte Tufok seinen Anteil Akar angeboten, doch davon hatte der Kapellaner nichts wissen wollen. Schlussendlich hatte er Tufok befehlen müssen zu essen, damit der Vulkanier, der ihn oftmals zur Verzweiflung brachte, etwas anderes zu sich nahm als ein paar Schlucke Wasser. Jetzt, nachdem er eine kleine Menge Nahrung und Flüssigkeit intus hatte, fühlte Akar, wie die Erschöpfung einsetzte.
»Ich werde versuchen, bis zum Einbruch der Dunkelheit zu schlafen«, sagte er und deutete auf sein Zelt.
»Sir?« »Sie müssen sich doch darüber im Klaren sein, dass dieser Planetoid gezeitlich an den 2. Planeten dieses Systems gebunden ist. Daher gibt es gar keine Nacht auf diesem...« Tufok hielt inne, als er durch Akars erschöpftes Lächeln begriff, dass sich der Käpt'n einen kleinen Scherz erlaubt hatte. »Ich werde in meinem Zelt etwas meditieren«, sagte Tufok schließlich. Akkar sah zu, wie sich sein Freund abwandte und die relative Kühle des Zeltes betrat, relativ deswegen, weil es darin nicht über 65 Grad Celsius heiß war, wie draußen unter der Sonne. »Vielleicht wird mein alter Freund hier endlich den Nutzen von Humor zu schätzen lernen«, dachte er, während er sich auf die Überreste einer Polsterung legte, die sie von einem der Shuttle-Sitze gerettet hatten, der nicht allzu sehr verbrannt gewesen war. Es schien eine unmögliche Aufgabe zu sein, aber so hatte auch das Entkommen aus dem abstürzenden Shuttle gewirkt. Tag 6. Sternzeit 26798,9. 19. Oktober 2349. Tufok befand sich im Zustand des Eihu, der nur von Vulkaniern in tiefster Meditation erreicht werden konnte. Es war nicht direkt ein Traum von seiner Familie und seiner Vergangenheit, obwohl er sich vorstellte, dass die Visionen, die ihm erschienen und mit denen er interagierte, den Traumerlebnissen anderer Spezies nicht unähnlich waren. Im Eihu konnte er sich am besten an die makellose Schönheit seiner Ehefrau Tepel erinnern, mit der er seit 45 Jahren verheiratet war. Er hielt das Bild in Ehren, wie sie in dem anmutigen Korl nahe tanzte, das ihre Mutter für sie angefertigt hatte, und als sie gemeinsam die ersten Schmerzen des Pun Far durchlitten, hatte sie es ebenfalls für ihn getragen. Er erinnerte sich außerdem an seine 5 Jahre alte Tochter Asil und seine 3 älteren Söhne Sek, Warik und Eliad. Er entsann sich des düsteren Blicks, mit dem ihn jeder von ihnen angesehen hatte, als er ihnen die grundlegenden Prinzipien des vulkanischen Stia gelehrt hatte, die er selbst sein Leben lang so gewissenhaft erlernt hatte. Doch anders als die Väter anderer vulkanischer Kinder hatte er Zugang zu Wissen, das von weit hinter den Bergen von El Langon und selbst den uralten, mit Blutsteinen bedeckten Hallen von Shikar stammte. Er hatte 9 Jahre lang die Galaxis erforscht, erst als Kadett an der Akademie der Sternenflotte, dann als Junior-Wissenschaftsoffizier an Bord der USS Excelsior. Aber er hatte dieses Schiff und die Sternenflotte verlassen, unzufrieden über die verwirrend emotionale Weise, auf die Captain Sulu und die anderen Menschen, denen er begegnet war, ihre Entscheidungen getroffen hatten. Dennoch, diese 5 Jahre an Bord der Excelsior hatten ihm eine Fülle an Geschichten beschert, die er mit seinen Kindern hatte teilen können. Und sie waren ebenfalls lang genug, um ihm 2 gute Freunde zu schenken. Freunde, mit denen er mindestens so eng verbunden war wie mit jenen daheim auf Vulkan. Der abgesetzte kapellanische Tiru Leonard James Akkar und der halkanische Verbannte Lo Jure. Nachdem Tufok seinen Dienst in der Sternenflotte 2298 quittiert hatte, war Lo Jure mit ihm nach Vulkan gekommen, in der Hoffnung, seine für Halkanier entschieden untypische Gewaltbereitschaft kontrollieren zu lernen. Doch nach einem halben vulkanischen Jahr war Lo Jure rastlos und enttäuscht zur Sternenflotte zurückgekehrt, um dort seine Antworten zu suchen. Durch die Abwesenheit seiner beiden außerweltlichen Freunde verspürte Tufok zu seiner großen Überraschung das stärkste Gefühl des Verlusts, das er jemals gespürt hatte. Tufok war nicht in der Lage gewesen, seiner Frau und seinen Kindern zu erklären, warum er in diesem Jahr wieder zur Sternenflotte zurückgekehrt war. Er war sich nicht mal sicher, ob er es sich selbst erklären konnte. Vielleicht war es seine fast mystische Begegnung mit dem Akvet, der Ursache oder Quelle allen Wissens aus den ältesten Mythen Vulkans, oder vielleicht auch nur ein schrittweiser Anstau dessen, was die Menschen Wanderlust nannten. Wie auch immer der Grund lautete, es schien fast so, als sei ein Teil seiner Katra selbst verloren gegangen, während er daheim auf Vulkan war, und dass sie erst dann zu ihm zurückkehrte, als er wieder durch den Weltraum reiste. Tufok war in der Sternenflotte wieder als Insein angestellt worden und hatte kleinere Aufträge bekommen, bis ihn ein alter Freund darum gebeten hatte, auf sein Schiff zu wechseln. Akkar war inzwischen erster Offizier der USS Wyoming und hatte seinen Captain gedrängt, Tufok als Mitglied seiner Besatzung aufzunehmen. Obwohl der Posten zunächst wie ein Segen gewirkt hatte, hielt Tufok schon bald immer weniger von Commander Akkars vorgesetztem Offizier, dem aggressiven und streitsüchtigen Captain Karl Broadnax. Wenigstens hatte Captain Sulu Tuvok stets gestattet, seine Meinung zu sagen, wenn er Handlungen oder Befehle als unlogisch ansah. Als Tuvok es das erste Mal gewagt hatte, eine seiner Entscheidungen zu hinterfragen, hatte ihn Broadnax fast aus der Sternenflotte geschmissen. So kam es, dass Tuvok für kurze Zeit der USS Stargazer unter dem Kommando von Captain Jean-Luc Picard geliehen wurde. Vielleicht hätte er darum gebeten, wieder auf dieses Schiff versetzt zu werden, wenn Broadnax nicht eine besonders schwerwiegende Fehleinschätzung begangen hätte und sein Temperament in einer baufälligen Kneipe auf Farius Prime mit ihm durchgegangen wäre. Obwohl umfassende Untersuchungen von der Sternenflotte und zivilen Behörden unternommen worden waren, hatte man niemals genau feststellen können, welcher örtliche Unterweltbewohner oder, nach dem Zustand der Überreste zu schließen, welche Gruppe von Subjekten das Leben des streitsüchtigen Captains beendet hatte. Nachdem Akar zum Captain der Wyoming befördert worden war, hatte er darum gebeten, dass Tuvok als sein Wissenschaftsoffizier an Bord bleibt. Obwohl Tuvok wusste, dass Akar sich bemühte, seinem alten Freund keinerlei offenkundige Bevorzugung zukommen zu lassen, was, wie Tuvok annahm, erklärte, warum ihn Akar nicht über den Rang eines Ensign befördert hatte, fühlte Tuvok seinen anderen Kollegen gegenüber nur wenig Kameradschaft. Anstatt auf ihre unlogischen und wahnhaften Eifersüchteleien einzugehen, strengte er sich noch stärker an und konzentrierte seine Energie mehr als jemals zuvor auf seine Arbeit. Er begann nebenher sogar mit dem eingehenden Studium verschiedener Kampftechniken und Sicherheitsprotokolle. Doch die meisten seiner taktischen Fähigkeiten, die er in der kurzen Zeit, die er wieder an Bord der Wyoming diente, gelernt hatte, nutzten ihm hier auf Planetoid 437 gar nichts. Es gab nichts, gegen das man sich verteidigen musste, außer der Hitze, dem Durst und dem Hunger. Es gab keine Tiere, andere empfindungsfähige Wesen oder sonst etwas Lebendes, außer den eindrucksvollen Bäumen, die in den rissigen und ansonsten unfruchtbaren Boden gespießt waren.